Dieser Podcast wird von Dr.lieb gesponsert. Mit der digitalen Komplettlösung von Dr.lieb steuern Sie nicht nur Ihre Terminvergabe, sondern auch Ihre Patientenkommunikation genau nach Ihren Anforderungen. Mehr auf info.drlieb.de. Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Professor Oliver Bruder zum Thema kardiale Schnittbildgebung. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, dann sage ich herzlich willkommen im klinisch relevanten Podcast heute mit Professor Oliver Bruder. Das erste Mal bei uns. Professor Bruder ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Angiologie und auch ärztlicher Direktor des Elisabeth-Krankenhauses in Essen. Wir wollen heute sprechen eigentlich über kardiale Schnittbilddiagnostik, also kardiales CT und kardiales MRT. Wie immer ist es aber so, jemand, der das erste Mal bei uns zu Gast ist, den würde ich bitten, sich in wenigen Worten selber mal kurz vorzustellen. Insofern, Professor Bruder, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Also zunächst mal ist es so, dass ich tatsächlich nicht nur hier in Essen im Elisabeth-Krankenhaus arbeite und das schon sehr lange, seit den 80er Jahren. Da war ich als Formulant hier, bin also in der Abteilung Chef geworden, in der ich Formulant war, 1987. Und ich bin aber auch in Essen geboren, hier zur Schule gegangen und habe hier auch studiert. Das ist also eine komplette Essener Geschichte. Wenig Internationales, das kam dann mehr durch die Forschung und das Engagement für Bildgebung. Und darüber werden wir ja gleich im Detail sprechen.
Genau, also ein Lokalpatriot, kann man sagen, ne? Im besten Sinne sozusagen.
Absolut, im Fußball ist das manchmal schwierig, bei vielen anderen Dingen gelingt das leichter in
Essen. Das ist gut. Genau, also wir möchten sprechen letztlich, oder das Ziel läuft auf die Themen kardiale Schnittbildgebung hinaus. Wir dachten aber, es könnte doch nochmal sinnvoll sein, sich zu vergegenwärtigen, welche anderen diagnostischen Möglichkeiten ein Kardiologe sonst so zur Verfügung hat und einfach munter durch die Methoden einmal gehen. Und vielleicht könnten Sie auch nochmal sagen, was so die Hauptindikationen der jeweiligen Methode sind und was so die Hauptbefunde sind, die man damit rausbekommen kann. Vielleicht einfach mal ganz basal angefangen mit dem EKG.
Ja, genau. Oder noch basaler, ganz oldschool, mit der Anamnese. Und das ist immer noch die schärfste Waffe des Kardiologen oder des Arztes generell. Und da haben wir in der Kardiologie immer die große Gruppe der Patienten mit Brustschmerzen. Da müssen wir erstmal die Frage in der Anamnese, ist das Angina pectoris? Ist das keine Angina pectoris? Ist das atypische Angina pectoris? Damit beginnt eigentlich die gesamte Reise, was an diagnostischen Möglichkeiten im Nachgang kommt. Und die zweite Gruppe sind die herzinsuffizienten Patienten mit Luftnot, Leistungsschwäche, Beinödem. Und dann ist natürlich immer das EKG der Startpunkt. Das EKG und auch die Echokardiografie, die sozusagen das Stethoskop des Kardiologen in allen Ausführungen vom Handheld-Device während der Visite bis zum 3D-Gewebe-Doppler-Analyse in den fortgeschrittenen Echogeräten. Also das ist so, im Grunde sind die Basics.
Das EKG ja auch primär zur Rhythmusanalyse.
Absolut, und? Genau. Zur Rhythmusanalyse. Was allerdings sich deutlich gewandelt hat in den letzten 10 Jahren, ist, dass das Belastungs-EKG, die Fahrradergometrie, zum Ausschluss oder zum Ausschluss einer Progression einer koronaren Herzerkrankung wegen ihrer diagnostischen Unsicherheit nicht mehr geeignet ist. Die ist da eigentlich aus den Leitlinien verschwunden, ist nach wie vor ein wichtiges Tool, um Herzfrequenz, Blutdruckverhalten und auch Beschwerden des Patienten zu objektivieren, ist aber als Ausschlussdiagnostik, also oder als Bestätigung eines Verdachtes auf das Vorliegen einer koronaren Herzerkrankung nicht geeignet. Das wussten wir aber schon immer, weil halt die Sensitivitäten und Spezifitäten schlecht sind.
Okay. Also Ergometrie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ja. EKG und Echokardiografie, absolute Arbeitspferde. Echokardiografie, also der Ultraschall des Herzens, entweder durch den Brustkorb von außen oder transösophageal durch die Speiseröhre. Was guckt man sich da eigentlich so an?
Also die Domäne der Echokardiografie ist die schnelle Orientierung über die Herzfunktion in der Systole oder der Diastole. Das geht da um die Frage Herzinsuffizienz. Geht aber auch um regionale Kontraktionsstörungen, wenn bei Patienten mit Angina pectoris die Frage nach einem vorliegenden koronaren Herzerkrankung im Raum steht. Also ein mittelalter Mann mit Risikofaktoren und typischen Angina pectoris-Beschwerden und einer Wandbewegungsstörung in der Echokardiographie hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass eine Koronarstenose vorliegt. Also dafür ist das einfach so der Einstieg. Und dann liegt die große Stärke der Echokardiographie in der Beurteilung der Herzklappen. Mhm. Die Beurteilung der Herzklappen war ja immer schon wichtig, ist aber jetzt zunehmend wichtig geworden, weil jetzt ja auch interventionelle Verfahren zur Behandlung der Aortenklappenstenose und der Mitralinsuffizienz möglich sind. Da hat die Echokardiographie nochmal einen ganz neuen Schub bekommen. Und die Qualität, mit dem wir auch dreidimensional, sowohl transthorakal als auch transösophagial, die Vizien beurteilen können, ist deutlich besser geworden technisch in den letzten Jahren, was auch passt zu der Herausforderung, die der Klinikalltag dann hat.
Hm. Wie ist das so, abgeleitet vom Thema Klappen auch mit entzündlichen Prozessen bei Endokarditis oder für mich, ich denke als Neurologe immer natürlich auch an intrakardiale Thromben, ich denke mal, das sind auch noch Domäne des Herzultraschalls.
Genau, das ist so, die transösophageale Echokardiographie, also durch die Speiseröhre, die Ultraschalldarstellung des Herzens, brauchen wir immer noch zum Ausschluss von Thromben. Das bei Schlaganfallpatienten, Vorhofflimmerpatienten vor der Pulmonalvenenisolation oder vor der elektrischen Kardioversion. Das ist ein Standardverfahren, das mehrere Dutzend Male wahrscheinlich hier in Essen morgens in kardiologischen Kliniken durchgeführt wird. Und der Ausschluss der Endokarditis, der Entzündung der Herzklappen, das ist etwas, was nur mit transösophagealer Echokardiographie gelingt. Und das ist so geblieben und das wird voraussichtlich in nächster Zeit auch so bleiben.
Das sind ja alles nicht invasive Methoden. Also wenn man abgesehen jetzt, wenn man halt das Einführen der Ultraschallsonde ausklammert, dann die klassische invasive Kardiodiagnostik der Herzkatheter. Vielleicht nochmal kurz skizzieren, wie läuft das ab, wo ist das indiziert?
Ja, also da hat sich eigentlich in den letzten Jahren dramatisch viel geändert. Mit den Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie von 2019 für die stabile Angina pectoris oder die chronische koronare Herzerkrankung, wie das da neuerdings heißt, und die Umsetzung dann in den verschiedenen nationalen Fachgesellschaften. Aufgrund der wissenschaftlichen Daten ist klar geworden, dass die invasive Koronarangiographie eigentlich dem instabilen Patienten und dem Notfall vorbehalten ist und dass im Grunde alle anderen Patienten entweder gar nichts bekommen oder eine nicht invasive Bildgebung. Und dadurch sind dann halt CT und MRT sehr ins Zentrum des Interesses gerückt und haben einen großen Stellenwert. Und das setzt sich gerade in der klinischen Routine zunehmend um. Das muss natürlich strukturiert, finanziert und organisiert werden, aber das passiert gerade in den letzten Jahren und wird in den nächsten Jahren noch mehr passieren, sodass im Grunde dieser rein diagnostische Herzkatheter-Patient kommt mit Brustschmerzen, bekommt einen Herzkatheter, man sieht keine Koronarstenosen und er wird wieder entlassen. Oder es wird ambulant durchgeführt, was ja auch zunehmend im Kommen ist. Diese Patienten werden wir eigentlich in den nächsten Jahren nicht mehr sehen, weil da CT und MRT exzellente und sichere Alternativen sind.
Und weil es offensichtlich nicht mehr indiziert ist.
Absolut. Das ist entstanden ist dieser Wechsel ein bisschen dadurch, dass einerseits natürlich die nicht-invasiven Methoden deutlich besser geworden sind, andererseits aber auch unsere Vorstellung über die Häufigkeit bedeutsamer koronarer Herzerkrankung, bedeutsamer Koronarstenosen viel geringer ist, als wir das immer geglaubt haben. Mhm. Also Sie müssen sich das so vorstellen, es kommt ein Patient in die Praxis, in die Klinik, hat Angina pectoris, hat ein bestimmtes Lebensalter. Und daraus definiert sich seine Prätestwahrscheinlichkeit, seine Vortestwahrscheinlichkeit. Also die Häufigkeit, dass diese Patientengruppe, meinetwegen mit 68, ein typischer Angina, Mann, eine koronare Herzerkrankung mit relevanten Stenosen hat. Mhm. Früher hat man das viel höher aufgrund der epidemiologischen Daten eingeschätzt. Mittlerweile weiß man, und darauf basieren auch die 2019er Leitlinien, dass das viel, viel seltener ist. Dass also der Patient, der aufgrund einer hohen Prätestwahrscheinlichkeit, die man willkürlich ab 85% sieht, dass in solch einem Patient, dass man so einen in der Klinik antrifft, das gibt es nach den aktuellen epidemiologischen Daten gar nicht mehr. Also diese Patientengruppe, die man direkt kathedern könnte aufgrund der Vortestwahrscheinlichkeit, haben wir eigentlich gar nicht in unserer Bevölkerung, die wir hier behandeln. So wird eine große Gruppe von Patienten sozusagen frei, die eigentlich eine bildgebende Diagnostik brauchen. Stressecho, Myokardszintigraphie, CT, Stress-MRT, diese vier Methoden.
Okay, Stressecho, das also ist auch eine Ultraschallmethode, um nochmal einmal zurückzuspringen.
Genau, also die Stressechokardiographie wird typischerweise pharmakologisch gemacht mit Dobutamin, was viele von uns von den Intensivstationen kennen. Hier dient es aber dazu, einen pharmakologischen Challenge zu erzeugen, also die Myokardarbeit zu simulieren. Das ist dann in der Regel mit Blutdruckanstieg und Herzfrequenzanstieg und auch deutlichen Symptomen verbunden. Der Patient findet das sehr unangenehm, dieses schnell jagende Herz. Dabei wird die Kontraktion des Herzens analysiert im Ultraschall und treten unter Belastung mit diesem Medikament, mit Dobutamin, neue Wandbewegungsstörungen auf. Ist die Schlussfolgerung daraus, dass dem eine Koronarstenose zugrunde liegt, die erst unter Belastung relevant wird, also eine belastungsinduzierte Myokardischämie erzeugt.
Okay. Wenn wir jetzt so die Brücke langsam schlagen zu den Schnittbildverfahren, also CT, MRT, würde ich vorher noch mal ganz kurz über nuklearmedizinische Verfahren sprechen. Also PET-CT ist das ja in der Regel. Wie schätzen Sie den Stellenwert solcher Untersuchungs- oder Diagnostikmethoden ein?
Also wir haben ja grundsätzlich in der nicht-invasiven Bildgebung die Möglichkeit, funktionell zu arbeiten oder anatomisch. Anatomisch arbeitet nur das CT, das die Koronargefäße darstellt. Die Myokardszintigraphie, die Stressechokardiographie und das Stress-MRT sind funktionelle Methoden, die eine Myokardischämie unter Belastung nachweisen wollen. Das tut auch die Myokardszintigraphie. Die tut das auch sehr zuverlässig und erfolgreich, gerade in den USA ein sehr beliebtes Verfahren. Aber sie hat keine so hohe räumliche Auflösung wie das MRT und sie setzt natürlich Röntgenstrahlen ein. Es ist eine Strahlenexposition damit verbunden und das Prinzip ist auch ein bisschen anders. Es geht hier nicht um Perfusion und Wandbewegungsanalyse, sondern ein bisschen um einen metabolischen Effekt, weil ihr hier einen Tracer verfolgt
wird. PET, wie gesagt, kenne ich so jetzt aus bei den zerebralen Fragestellungen auch immer so Beurteilung Stoffwechselaktivität vom Myokard. Spielt das gar keine Rolle in der Kardiologie oder?
PET-CT, ja. Also PET kann das, aber es gibt ja auch PET-MRT. Also man kann natürlich die Vitalität, also das Funktionieren, also die Frage, ist das ja nur eine Infarktnarbe oder ist da noch lebendes Myokard? Das kann man natürlich mit PET auch analysieren. Es ist nur halt mit Strahlenexposition verbunden und wesentlich aufwendiger und nicht so sehr verfügbar und, glaube ich, auch teurer. MRT hat da eigentlich diesen Methoden den Rang abgelaufen, weil mit diesem Late Gadolinium Enhancement, also mit der Kontrastmittelaufnahme im pathologischen Myokard, sei es nur Narbenentzündungen oder Fibrosen, da ist das MRT in der räumlichen Auflösung viel besser und halt eben nicht biologisch schädlich. Ja, wir haben kein gefährliches Kontrastmittel, wir haben keine Strahlenexposition, es ist rasch verfügbar und halt super gut in der Qualität. Also es ist nicht so, dass die nuklearmedizinischen Methoden das nicht können, aber die Konkurrenz ist da halt in der Auflösung besser und in der Verfügbarkeit
auch. Okay, dann gehen wir mal klassisch, wie gesagt, zum CT. Da sagten wir schon, eignet sich exzellent einfach zur anatomischen Darstellung von Strukturen und spielt eine Rolle in der Diagnostik einer KHK oder eben dem Ausschluss einer KHK. Das ist dann wahrscheinlich, wenn es um die Gefäßdarstellung geht, immer eine kontrastmittelgestützte Untersuchung. Da macht man auch native CTs vom Herzen?
Also native CTs macht man, um den Kalkscore, also die Kalkbelastung zu messen und nach Agatston zu klassifizieren. Das ist mehr so ein präventivmedizinischer Ansatz, wo wir Patienten haben mit Risikofaktoren und sich die Frage stellt, ob wir hier zum Beispiel eine Statinentherapie beginnen. Und dann ist der wertvollste Prognostikator über die Zukunft bei Herzpatienten, also die in dem Fall ja noch keine sind, sondern sind Präventionspatienten, der Kalkscore, weil der am stärksten voraussagt, ob jemand einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt erleiden wird. Und man kann dann anhand des Kalkscores zum Beispiel die Entscheidung über eine Statinentherapie wesentlich besser treffen. Das ist eine native Untersuchung. Ja. Da geht es aber nicht um den Patienten, der mit Brustschmerzen zu Ihnen in die Ambulanz oder in die Notaufnahme kommt, sondern da brauchen Sie dann Kontrastmittel, um wirklich die Koronarmorphologie darzustellen. Das geht nur mit Kontrastmittel.
Okay, und der Kalkscore beurteilt rein quantitativ einfach die Kalklast in den Koronararterien.
Genau so ist es. Das sind stabile Patienten oder auch beschwerdefreie Patienten, die im Grunde genommen, bei denen man wissen möchte, ob überhaupt Zeichen einer koronaren Herzerkrankung vorliegen. Der Kalk, Koronarkalk, ist ja sozusagen die letzte Stufe der Arteriosklerose und das ist dann so ein indirekter Rückschluss auf das Risiko, aber das ist hier ja bestens evaluiert. Da gibt es ja auch epidemiologische Studien in den USA und hier die Heinz-Nixdorf-Recall-Studie in Nordrhein-Westfalen, wo wir halt auch wissen, welches Risiko mit welchem Coronarkalk verbunden ist. Mhm. Aber wie gesagt, möchte man bei Brustschmerzpatienten die Coronarstenose, die relevante, ausschließen oder auch den nicht kalzifizierenden weichen Plak, der gar nicht mal so selten ist, bei jedem 10. Patienten muss man damit rechnen, dann braucht man Kontrastmittel in einer moderaten Dosis und Sie brauchen ein CT-Gerät, was halt eine hohe räumliche und zeitliche Auflösung hat.
Das heißt, es gibt ja immer diese Zeiler, sagt man dazu, gibt es da irgendwie eine Mindestanforderung an CT, also ein 64-Zeiler oder was soll das sein?
Genau, also ein guter 64-Zeiler kann das leisten. Ja. Wir arbeiten hier mit Dual-Source-Scannern, das heißt, die haben zwei Detektorreihen, die senkrecht, also auch zwei Röntgenquellen, die senkrecht aufeinander stehen und die mit einem schnellen Tischvorschub verbunden sind. Und diese Technologie des schnellen Tischvorschubes verbunden mit den zwei Röntgenquellen, also mit diesem Dual-Source-System, ist zurzeit sozusagen die beste Möglichkeit, die Corona-Arterien im CT darzustellen.
Was muss denn der Patient möglicherweise beachten oder mitbringen? Also muss der bestimmte Atemmanöver ausführen? Muss der Herzschlag irgendwie, ich sag mal, reguliert sein, in Anführungsstrichen? Oder wo muss man sich da auseinandersetzen?
Das ist ein super guter Punkt, weil die Bilder werden im CT, je besser, je langsamer die Herzfrequenz ist. Auch trotz dieser modernen Technik ist ein Bild mit niedriger Herzfrequenz immer noch das Beste. Also 60 oder weniger, das ist optimal. Das erreichen wir mit Beta-Blockern, die wir spritzen. Und der Patient muss natürlich während dieser Zeit möglichst die Luft anhalten, um keine Atemartefakte zu verursachen. Das trainiert man vorher, aber muss mit dem Training vorsichtig sein und dem auch nicht zu viel Aufmerksamkeit widmen, weil sonst die Patienten zu irgendwelchen abstrusen Atemmanövern wagen. Also es muss so eine gewisse Routine haben. Also man trainiert, aber nicht jetzt atmen Sie mal richtig, sondern eher so in einer entspannten Atmosphäre. Und dieses ganze Setting rund um so eine CT, aber beim MRT ist das ähnlich. Einheit, da ist ganz viel vom Team Empathie und Zuwendung gefragt, damit auch die Bilder gut werden. Wir sagen hier immer Leidenschaft, Bildgebung und das fängt da bei der Vorbereitung an.
Ja.
Also ich würde das einmal, um das CT abzuschließen, das CT hat einen, wenn man in dem Bereich dieser diagnostischen Genauigkeiten bleibt, einen unglaublich hohen negativen prädiktiven Wert. Mhm. Was bedeutet das? Ein normales CT des Herzens, eine normale CT-Koronarangiographie schließt eine koronare Herzerkrankung zuverlässig aus. Mhm. Das ist jetzt so ein Satz, der sagt sich so leicht daher, aber es bedeutet im Grunde, es kommt jemand zu Ihnen am Freitagnachmittag, hat seit Wochen Brustschmerzen, vielleicht 40, 50 Jahre alt, Familienvater, Manager an 1000 Fronten gefragt und früher hätte man vielleicht sogar da über einen Herzkatheter nachgedacht. Heute kann man denen nach einer Minute im CT sagen, dass die Coronargefäße in Ordnung sind. Also das ist ein Riesengewinn. Und damit ist die Reise auch abgeschlossen und die Sicherheit ist gegeben.
Guckt man sich sonst auch noch andere Sachen mit an? Ich meine auch beim akuten, also aus der klinischen Differentialdiagnostik, akuter Brustschmerz kann natürlich auch noch anderes dahinter stecken. Jetzt vom Pneumothorax bis hin zu was weiß ich. Aber kann man sowas denn gleich auch mit dem CT beurteilen? Also mit ausschließen oder bestätigen? Wahrscheinlich schon, ne?
Absolut, das kann man tun. Wobei das Herz immer eingeblendet wird im Strahlengang, um möglichst geringe Strahlenexposition zu verursachen. Worauf Sie abziehen, ist ja dieses Schlagwort des Triple Rule Out, wo man mit einem CT Lungenembolie, Aortendissektion und koronare Herzerkrankung ausschließen möchte. Das geht schon. Wir fahren hier die Strategie, dass wir gezielt untersuchen, weil wir halt einfach an Anamnese und klinische Einschätzung total glauben. Und die meisten folgen diesem Einschätzung. Also Triple Rule Out wird tatsächlich wenig gemacht.
Ja, und um dieses Fallbeispiel nochmal reinzuholen, also wir sprechen über Patienten, die so subakut über wenige Wochen irgendeine Pektangenöse Symptomatik haben, die wären halt bestens geeignet, halt um eine KHK auszuschließen.
Absolut, genau. Ja. Das wäre ein klassischer Patient, der einen sehr guten CT bekommen könnte, um halt den Herzkatheter zu vermeiden. Und nach den Leitlinien dürfte er auch gar keinen Herzkatheter bekommen.
Okay. Dann von meiner Seite auch nochmal ein Punkt zum CT. In den letzten Jahren, muss man sagen, hat ja auch die Implantation sogenannter TAVIs zugenommen. Auch dazu haben wir schon mal sogar einen eigenen Podcast produziert. Spielt das CT in der Diagnostik vor einem solchen Eingriff auch noch eine entscheidende Rolle?
Das ist absolut entscheidend. Also dadurch, dass so viele Katheterinterventionen für die Aortenklappe jetzt durchgeführt werden und ja auch zu Recht wegen der tollen Daten durchgeführt werden, dafür braucht man in der Vorbereitung immer eine Computertomographie aus zwei Gründen. Zum einen möchte man die Art des Devices, was man implantiert, und seine Größe ausmessen im Vorfeld und nicht erst am Kathetertisch suchen, was man da wirklich braucht, sondern es wird im Vorfeld gemessen und entschieden, welches Device man verwendet. Und dann machen wir hier mit unserem schnellen CT gleichzeitig in derselben Untersuchung eine Darstellung des gesamten Gefäßbaumes, sodass wir sehen, welche Route man über die Arteria femoralis zum Herzen nehmen kann und ob die Gefäße groß genug sind, ob es dort Stenosen gibt, ob Elongationen oder ähnliches vorhanden sind. Also der Vascular Access, der Gefäßzugang, wird auch im CT entschieden. Ohne CT keine TAVI.
Also Gefäßbaum meinen Sie quasi Aorta bis zur Iliakalgefäßaufgabelung sozusagen?
Absolut. Man hat von Mitte des Oberschenkels bis zu den Halsgefäßen ist alles drauf und in einer Untersuchung akquiriert. Bei einigen Patienten ist auch die Darstellung der Koronargefäße, die ja mit da drauf ist, gut genug, um auf einen Herzkatheter selbst vor Katheterklappenersatz zu verzichten.
Okay, dann schaue ich nochmal kurz rüber und wir würden so vom CT langsam zum MRT wechseln. Vielleicht auch nochmal am Anfang hier, so was ist der Unterschied vielleicht auch im Untersuchungsablauf? Ein MRT dauert ja meistens etwas länger, ist dafür jeder Patient geeignet, sofern keine grundsätzlichen Kontraindikationen gegen eine MR-Untersuchung bestehen. Auch hier muss der Patient irgendwas beachten, Atemmanöver. Das wären so meine ersten Fragen dazu.
Also die grundsätzlich zunächst mal ist die Magnetresonanztomographie ja biologisch nicht schädlich. Ja, also es ist im Gegensatz zur Strahlenexposition beim CT oder der Szintigraphie sind wir ja ohne Strahlenexposition und ohne biologische Schäden oder Möglichkeit biologischer Schäden unterwegs und haben hier eine Methode, Sie haben das schon richtigerweise gesagt, die Röhre ist eng, weil das Magnetfeld im Kern homogen und parallel sein muss, um hohe Bildqualität zu erzeugen. Es ist laut, um diese Gradienten, die Ortskodierung des Signals fahren, zu schalten. Und der Patient ist auch in der Regel circa 30 Minuten im Gerät. Also das muss man vorbesprechen. Patienten mit echter Platzangst schaffen das nicht. Alle anderen Patienten schaffen das. Aber man muss auch da wiederum mit großer Leidenschaft das ordentlich und empathisch vorbesprechen. Dann ist ja auch die Ausfallquote viel, viel geringer, als wenn man das so einfach so ohne Vorerklärung und Vorgespräch durchführt. Dann haben wir aber mit dem MRT eine Methode, die drei Dinge kann. Sie kann neben der Anatomie, klar, das ist gratis, die Funktion des Herzens, der Herzklappen und der Herzkammern wunderbar beurteilen und zwar sehr reproduzierbar und besser als in der Echokardiographie. Und sie kann die Durchblutung darstellen und in Ruhe und unter Stressbedingungen, das ist das Stress-MRT, also die funktionelle Frage, liegt eine koronare Herzerkrankung vor, also Ischämie-Diagnostik. Und wir haben, das ist einmalig für das MRT und das ist eigentlich die Besonderheit, die Möglichkeit über die Einlagerung oder die Darstellung von Kontrastmitteleinlagerungen im Myokard krankes Gewebe darzustellen. Und zwar Entzündung, Narbe, Fibrose, was auch immer. Dieses Late Gadolinium Enhancement, also Late, die späte Anreicherung von Gadolinium, die dann zum Enhancement, eine Signalverstärkung führt. Das ist wesentlich komplexer zu lernen als das CT, die Methode. Man braucht richtige Teams, die darin geschult sind, weil die Auswahl der Sequenzparameter und der Ebenen erfordern Training und Routine. Und das dauert schon ein bisschen länger, bis man ein gutes Team zusammengestellt hat, die das können. Und dann ist es aber für den Patienten großartig, weil wir halt ganz viele Fragestellungen haben, die wir beantworten können.
Ja, also es ist offensichtlich, wie gesagt, weil es eine gewisse Expertise benötigt, nichts für eine Notfalldiagnostik. So habe ich es verstanden zumindest, ne? Und was wären dann so Fragestellungen, die man klassischerweise im Cardiom-R untersucht?
Ja, sind unsere beiden großen Patientengruppen in der Bevölkerung. Das eine sind die Herzinsuffizienten, die entweder einen hypertrophierten linken Ventrikel haben, der zu einer HEF-PEF, also diastolischer Herzinsuffizienz, führt, oder einen dilatierten, kontraktionsschwachen linken Ventrikel, systolische Herzinsuffizienz, HEF-REF, Heart Failure with Reduced Ejection Fraction. Und bei beiden dieser Gruppen interessiert uns ja eigentlich, wie ist das Myokard beschaffen? Was hat sich an der Myokardtextur verändert, dass diese Funktionsstörung, die Herzinsuffizienz auftritt? Bei dem Patienten mit einer systolischen Herzinsuffizienz, also einem großen, schwach kontrahierenden linken Ventrikel, ist es ja immer die grundsätzliche Frage, ist das eine dilatative Kardiomyopathie, also eine Herzschwäche per se aus einer Erkrankung der Muskulatur, oder ist das die Folge von Herzinfarkten, einer koronaren Herzerkrankung? Und die Anlagerung neben der tollen Darstellung der Funktion, die halt auch immer reproduzierbar ist, weil die Standards sind halt relativ klar, wie diese Bilder akquiriert werden müssen im Vergleich zur Echokardiographie, wo es mehr individueller ist, wie das Bild entsteht. Neben dieser Funktionsanalyse haben wir halt die Möglichkeit, auch das Kontrastmittel zu beobachten, ob es sich einlagert als Late Gadolinium Enhancement und wo es sich einlagert. Mhm. Und die Leistung des MRTs ist, dass halt Narben durch Infarkte, durch koronare Herzerkrankungen sich subendokardial anlagern und alle anderen halt eben intramural oder subepikardial. Mhm. So entsteht dann eine Landkarte der Erkrankungen und man kann da so eine Differentialdiagnose nicht invasiv betreiben. Wenn es um die konzentrisch hypertrophierten HFrEF-Patienten geht, dann kommen noch weitere Erkrankungen dazu, die wir dann an der Kontrastmittelaufnahme sehen, wie die Amyloidose oder die Hämochromatose oder ähnliche Erkrankungen. Und in den letzten Jahren hat sich darüber hinaus noch eine Gewebetypisierung ohne Kontrastmittel durchgesetzt, das sogenannte T1 und T2 Mapping, wo wir halt entzündliche oder gewebefibrotische Prozesse noch in einem viel früheren Stadium erkennen können im MRT. Und dazu gibt es ganz, ganz viele spannende Ansätze. Aber im Grunde genommen ist das die große Stärke. Mhm. Ich kann meinem Patienten sagen oder ihm in dem diagnostischen Pfad weiterhelfen, wie behandle ich das jetzt? Ja. Ja, also Klassiker ist, Patient kommt zu uns mit einer mittelgradigen Aortenklappenstenose, hat eine ausgeprägte linksventrikuläre Hypertrophie, echokardiografisch nichts auffällig. Eher die Frage, braucht er jetzt einen Katheterklappenersatz oder nicht? Und wir stellen dann im MRT fest, dass die Kontrastmittelanlagerung typisch ist für eine Amyloidose. Mhm. Unser Patient hatte dann tatsächlich ein Lymphom und bekam eine Chemotherapie und keinen Aortenklappenersatz. Mhm. Und diese Möglichkeiten von MRT werden immer mehr genutzt und wir bekommen immer mehr Daten darüber, welche Patienten davon profitieren.
Also es kann dazu führen, dass die Differentialdiagnostik doch nochmal umgelenkt wird, sozusagen, ersetzt aber jetzt im Fall einer Amyloidose nicht eine bioptische Sicherung irgendwie.
Ja, bei den Amyloidosen ist es so, dass wir tatsächlich wenn wir jetzt von der Transthyretin-Amyloidose reden, dann ist das so, dass da die Kombination aus dem MRT-Befund und der Skelettsintigraphe in diesem Fall, die ja diese vermehrte Anreicherung im Myokard zeigt, gibt es den sogenannten Perugini-Score, und wenn der bei 2 oder 3 liegt und wenn mit MRT ein typisches Bild, eine Amyloidose des Herzens haben, würde das für die Therapieentscheidung ausreichen. Da braucht man tatsächlich keine Myokardbiopsie mehr.
Okay. So ein Transfer aus der Diagnostik von neuromuskulären Erkrankungen, wo ja auch zu ihm das Muskel-MRT eingesetzt wird, bei erstmal zur Diagnostik einer Myopathie und dann möglicherweise auch um eine hereditäre Myopathie schon, Klammer auf, vor, Klammer zu diagnostizieren oder so erste Ideen dafür zu entwickeln, wollte ich fragen, ob sowas am Herzen, also hereditäre Kardiomyopathien, im MRT vielleicht auch schon irgendwie diagnostiziert werden können oder zumindest so eine Idee dafür entstehen kann, dass es in die Richtung gehen könnte.
Genau das passiert momentan. Wir haben uns das mit dem Late Enhancement dann am Ende einfach zu leicht gemacht, haben einfach gesagt, das ist eine koronare Herzerkrankung oder das ist irgendwas anderes. Aber mittlerweile wissen wir, dass bestimmte Late Enhancement-Muster, gerade wenn der Ventrikel nicht so sehr nach koronarer Herzerkrankung oder nach dilatativer Kardiomyopathie aussieht, dass da häufig tatsächlich hereditäre Kardiomyopathien dahinter stecken. Und für ein gutes MRT-Workup gehört eigentlich dazu, dass man auch dann den Humangenetiker mit dazu zieht, um diese Patienten zu erkennen. Bei diesen neurodegenerativen Erkrankungen, zum Beispiel Friedreich-Ataraxie, da haben wir schon relativ früh gemerkt, dass die typische MRT-Muster haben, wenn die herzinsuffizient werden. Da war eigentlich die Spur in die Richtung schon relativ früh gelegt, aber jetzt erfährt man, je mehr man genetisch testet, noch mehr Zusammenhänge, die ganz spannend sind. Also da wird in den nächsten Jahren noch was kommen.
Das war ein schöner Überblick, wie gesagt, einmal über die schon länger bestehenden diagnostischen Möglichkeiten der Kardiologie und dann der Fokus aber auf die neueren Entwicklungen der kardialen Schnittbildgebung. Ich habe total viel gelernt, es war ein ganz angenehmes Gespräch. Professor Bruder, vielen Dank. Ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht hier nochmal im Podcast wieder treffen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.